Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend auch wieder zusammenkommen können, um über eine ganz bestimmte Frage nachzudenken. Und die Frage des heutigen Abends heißt: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Da ist ein Vater, der bringt seinen kleinen Jungen abends zu Bett und er will mit ihm noch beten. Aber der kleine Junge, der denkt mit und der sagt: Papa, ich habe noch mal eine wichtige Frage. Die musst du mir beantworten. Sag mal, woher kommen eigentlich die Menschen? Naja, denkt der Vater, musst du kurz machen, ist schon spät geworden. Kurze, knappe Antwort. Weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, aus Staub. Nun lass uns beten, sagt der Vater wieder. Moment, sagt der Junge, ich habe doch noch eine zweite Frage. Die musst du mir auch noch beantworten. Sag mal, Papa, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater gibt wieder eine kurze, knappe Antwort und sagt: Sie werden wieder zu Staub. In dem Moment fasst der kleine Junge mit der Hand unter das Bett, holt so eine ordentliche Hand voll Staub vor und sagt: Du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob der gerade kommt oder ob der schon wieder geht. Wir sehen, dieser Junge hatte echt mitgedacht. Es waren Fragen, die ihn bewegten, und er suchte nach einer Antwort. Wir suchen auch nach einer Antwort. Wir suchen nach der Frage, was sein wird nach dem Tod. In der Werbebranche wird ja gezielt gearbeitet. Wenn ein Verlag naturwissenschaftliche Bücher herausgibt, dann wird man die Werbung zielorientiert ausrichten auf die Wissenschaftler, vorwiegend. Oder wenn jemand eine Autozeitschrift herausgibt, dann wird er sich natürlich wenden an Autofahrer, damit die diese Zeitschrift abonnieren. Und wenn jemand Rasenmäher herstellt und diese vertreiben möchte, dann wird er sich nicht an solche Leute wenden, die im 10. Stock eines Hochhauses wohnen, sondern die einen großen Garten vor ihrem Haus haben. Wir sehen also, die Werbebranche arbeitet sehr zielorientiert. Wie ist das nun mit dem Tod? Der Tod kennt keine Zielgruppen. Wir alle sind die Zielgruppe des Todes, wenn wir es so wollen. Wir alle, ohne Ausnahme, werden einmal durch den Tod hindurchgehen. Darum ist dieses Thema, diese Frage, ein Thema für uns alle. Niemand von uns kann heute Abend sagen, diese Frage interessiert mich nicht. Mit dem Tod habe ich nichts zu tun. Wir alle müssen durch den Tod hindurch. Und die Frage stellt sich, was wird danach sein? Diese Frage stellen nicht nur wir heute Abend, sie ist uralt. Und immer haben die Menschen danach gefragt. Und sie sind zu verschiedenen Lösungen gekommen. Wir wollen uns heute Abend alle diese Lösungen einmal ansehen und dann das herausgreifen, was für uns die richtige Lösung ist. Wir müssen also mitdenken. Wir wollen genau wissen, wie es sein wird. Darin sind wir uns sicher einig, dass wir eine klare Antwort darauf suchen. Immer dann, wenn man nicht so genau weiß, wie eine Sache ist, dann macht man eine Meinungsumfrage. Und so hat man auch in dieser Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, eine Meinungsumfrage gemacht. Und das Ergebnis war wie folgt. 48% sagten ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. 48% sagten nein. Der Rest wusste nicht so recht. Offen gelassen. Wir sehen also, die Meinungsumfrage hilft uns hier nicht so recht weiter. Wir müssen weiter über diese Frage nachdenken. Vielleicht kann uns die älteste Frau der Welt darauf eine Antwort geben. Sie heißt Jean Calment. Sie ist 121 Jahre alt. Sie wurde am 21. Februar 1875 geboren und ist damit die älteste Frau der Welt. Und sie wurde interviewt und sie sagte dabei Folgendes: Mit 100 war ich noch gut auf den Beinen. Mit 110 musste ich in ein Heim. Jetzt bin ich 121. Vor 3 Jahren habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Medikamente habe ich nie genommen. Ich hatte immer einen Magen wie ein Pferd. Über ihrem Bett hängt ein Zertifikat vom Guinness-Buch der Rekorde und das besagt, dass sie der derzeit älteste Mensch auf dieser Erde ist. Dann sagte sie: Manchmal glaube ich, dass der liebe Gott mich vergessen hat, denn eigentlich müsste ich längst bei ihm sein. Das klingt so ein bisschen nach Glauben, nicht? So der liebe Gott taucht hier so auf. Aber wenn wir weiter hören, was sie sagt, hat das absolut nichts mit einem Glauben zu tun. Denn im nächsten Satz sagt sie schon: Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Wenn das Leben vorbei ist, ist es vorbei. Ich war glücklich und hatte ein wundervolles Leben. Und das ist auch heute noch so bei mir. Das ist ihr Lebenskonzept und das ist auch ihr Todeskonzept. Viele Menschen haben über die Frage des Todes nachgedacht. Und ich glaube, wenn wir einmal uns die verschiedenen Kulturen der Weltgeschichte ansehen, dann gibt es eine Kultur, die sich in unvorstellbarer Weise mit der Todesfrage auseinandergesetzt hat. Und das sind die Ägypter. Die Ägypter haben sehr intensiv nachgedacht über die Frage, was wird eigentlich sein nach dem Tode? Und sie sind zu folgender Auffassung gekommen: Wenn man den Menschen mumifiziert und die Eingeweide rausnimmt vorher und die in ein Töpfchen tut, das kommt dann extra hin, und das Ganze dann irgendwo aufbewahrt, dann wird man ewiges Leben haben. Zu dieser Auffassung sind sie gekommen. Das galt für alle Menschen in Ägypten. Nur die Pharaonen, die haben das ein bisschen aufwendiger gemacht, die ließen sich große Pyramiden bauen. Die Cheops-Pyramide zum Beispiel, daran hat man 20 Jahre lang gebaut und 100.000 Menschen waren an diesem Werk beteiligt, um diese riesige Pyramide zu bauen, um dann diesem toten Pharao die Möglichkeit zu geben, dort Platz zu nehmen. Und man glaubte, dass der Pharao nun immer leben wird in dieser Pyramide oder sonst wo, das wussten sie auch nicht so genau, aber diese Zeugnisse, die wir heute noch haben, wenn jemand nach Ägypten fährt und dort in Gizeh sich die Pyramiden ansieht, sie geben ein Zeugnis ab, nämlich, dass diese Menschen zu damaliger Zeit ausnahmslos geglaubt haben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Davon waren sie zutiefst überzeugt. Das gibt es. Es war eine ganz schlimme Sache, wenn man im alten Ägypten die Todesstrafe bekam. Alle diejenigen, die die Todesstrafe bekamen, weil sie irgendetwas verbrochen haben, die wurden nicht mumifiziert. Was bedeutete das? Wer nicht mumifiziert wurde, hatte kein ewiges Leben. Die Todesstrafe war also gar nicht das Schlimmste für diese Leute, sondern dass sie nicht mumifiziert wurden. Damit war ihnen das ewige Leben verwehrt. Soweit die Ägypter. Schauen wir uns andere Leute an, die sich auch mit der Todesfrage beschäftigt haben. Und wie kann es anders sein? Natürlich auch die Philosophen. Die Philosophen denken ja über alle Dinge nach und so auch über die Frage des Todes. Platon, der bekannte griechische Philosoph, ein Schüler Sokrates, er schrieb einen Brief an seinen Schüler Simmias, das war kurz vor seinem Tod, und darin brachte er Folgendes zum Ausdruck: In der Tat, also Simmias, üben sich die wahren Philosophen im Sterben. Und der Tod ist ihnen unter allen Menschen am wenigsten furchtbar. Also sie waren zu der Auffassung gekommen, nun, das ist schon eine schlimme Sache mit dem Tod, aber wir sind ja Philosophen und wir haben da irgendwie eine besondere Stellung und darum brauchen wir uns vor dem Tod nicht zu fürchten. Und das war also die Auffassung hier von Platon. In ähnlicher Weise hat sich Epikur ausgedrückt, ein anderer griechischer Philosoph, und er sagte: Der Tod ist das schauerlichste Übel, aber für uns ist er ein Nichts. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Nicht? Also eine ganz einfache Lösung, wie die das da gefunden hatten. Es gibt natürlich Tausende von Philosophen zu allen Zeiten der Weltgeschichte und sie haben sie auch sehr unterschiedlich über die Frage des Todes nachgedacht und haben auch sehr unterschiedliche Lösungen gefunden. Engels zum Beispiel, der Begründer des Kommunismus, er sagt, der Tod ist die Negation des Lebens als wesentlich im Leben selbst enthalten, sodass Leben stets gedacht wird mit der Beziehung auf sein notwendiges Resultat, das stets im Keim in ihm liegt, den Tod. Weiter ist die dialektische Auffassung des Lebens nichts. Er sah das in der Dialektik, wie man das dort überhaupt so sieht, in dieser Philosophierichtung. Und dann sagt er, wenn der Mensch weiterleben will, dann nur in der Gesellschaft. Dadurch, was er tut, was er geleistet hat in der Gesellschaft, das wird weiterleben und fortleben. Und das ist das, was er dann noch nach dem Tode haben wird. Nach diesem Konzept leben viele Menschen, auch in unserer Zeit. Sie wollen irgendetwas tun, worüber man dann später noch erinnert wird, was sie in diesem Leben getan hat. Und das ist es dann. Ein anderer Philosoph, Friedrich Nietzsche, hat sich auch mit der Frage des Todes beschäftigt. Für ihn war aber nicht wichtig die Frage, dass der Mensch tot ist. Ihm lag es am Herzen, dass Gott tot ist. Und so hat er Folgendes formuliert. Seit Gott im Grabe liegt, seid ihr erst wieder auferstanden. Nun erst wird der höhere Mensch Herr. Durch die sichere Aussicht auf den Tod könnte jedem Leben ein köstlicher, wohlriechender Tropfen von Leichtsinn beigemischt sein. Und nun habt ihr wunderlichen Apothekerseelen, damit meinte er die Verkündiger des Evangeliums, aus ihm einen übelschmeckenden Gifttropfen gemacht, durch den das ganze Leben widerlich wird. Also diese Kerle, die davon immer reden, nicht, die halten uns nur auf in unserem selbstgemachten Konzept des Lebens. Das war seine Auffassung. In den vielen Religionen hat man sich auch mit der Frage des Todes beschäftigt. Im Islam zum Beispiel sagt man Folgendes, wie man sich das Leben nach dem Tode vorstellt. Nämlich in der Form eines Schlaraffenlandes. Und da heißt es, in ihm sind Bäche von Milch, von Wein und geklärtem Honig. Die Gottesfürchtigen wohnen in zwei Gärten mit zwei Quellen. Sie lehnen sich auf Betten mit Futter aus Brokat. Und die Früchte der Gärten sind zum Greifen nah. Im Paradies befinden sich gute und schöne Mädchen. Wir sehen also, hier werden Wunschträume gestaltet, die man rüber projiziert und das dann zu einer Religion formt. Wir haben uns gestern schon mit den Religionen beschäftigt und haben gesagt, alle diese Religionen sind von Menschen erdacht worden. Wir wollen uns mit einer ganz anderen Kategorie beschäftigen, nämlich der Kategorie der Dichtung. Die Dichter haben sich auch sehr intensiv mit der Frage des Todes beschäftigt. Und wir wollen einmal hineinhören in die Aussagen, die von den Dichtern stammen. Sie haben ja sehr intensiv über diese Frage nachgedacht und wollen einmal hören, was sie uns zu diesem Thema sagen. Der bekannte Lübecker Dichter Thomas Mann sagte einmal, ohne den Tod hätte es wohl kaum Dichter auf dieser Erde gegeben. Und damit will er zum Ausdruck bringen, dass die Frage des Todes eigentlich von allen Dichtern behandelt worden ist. Alle haben über den Tod geschrieben. Und so wollen wir einmal hineinhören in diese Aussagen, die von den Dichtern kommen. Da ist zum Beispiel die Oper Der Verschwender von Ferdinand Raimund. Und der Tod wird uns dort geschildert als ein lieber Bruder. Und in diesem Hobellied, dass, wenn das gespielt wird, diese Oper, dann ist es so, dass es dann regelmäßig Szenenbeifall gibt für dieses schöne Lied, wie die Leute es so empfinden. Und da heißt es, zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und zupft mich, Brüder, komm, da stelle ich mich am Anfang taub und schaue mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Valentin, mach keine Umstände, geh, da leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt Ade. auch eine Version fürs Sterben, wie wir hier an diesem Beispiel sehen. Ernst Moritz Arndt, er war ganz anders geprägt durch die Kriege und all das, was er auch erlebt hatte. Und er hat aufgerufen zum Heldentod. Also der Tod, so hat er ihn genannt, das ist etwas, was uns in den süßen Tod, in den Heldentod führt. Und dann schreibt er: Wir wollen heut uns Mann für Mann zum Heldentode mahnen. Auf, fliege stolzes Siegspanier, voran die kühnen Reihen. Wir siegen oder sterben hier den süßen Tod der Freien. Auch das ist eine Version, wie man über den Tod nachdenkt. Ein anderer, ein Heinrich Heine, hat sich auch mit der Frage beschäftigt und er hat das zum Ausdruck gebracht in einem Gedicht von den Grenadieren. Und zwar sieht das da so aus: Es war der Frankreich-Feldzug unter Napoleon gewesen gegen Russland. Und nun kommen die zurück, geschlagen. Und nun findet ein Gespräch zwischen zwei Grenadieren statt. Blenden wir uns einmal ein in diesen Dialog. Da sagt der eine zum anderen: Gewähr mir, Bruder, eine Bitte. Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit. Begrab mich in Frankreichs Erde. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwach im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Wir werden gleich noch sehen, wer im Grabe liegt, wird nie mehr eine solche Idee haben, noch den Kaiser beschützen zu wollen. Man könnte sagen, dieses Gedicht hier militant bis in den Tod. Also eine völlig andere Version. Derselbe Heinrich Heine hatte gesagt: O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel. Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er gekommen? Wo geht er hin? Das waren quälende Fragen, die ihn bewegt haben. Und dann hat er das in dieser Form zum Ausdruck gebracht. Ein anderer Dichter hat sich auch sehr intensiv mit der Frage des Todes beschäftigt. Es ist der Nachkriegsdichter Wolfgang Borchert. Er hat ein Stück geschrieben, Draußen vor der Tür. Das Besondere an diesem Stück ist, dass bei diesem Bühnenstück Gott und der Tod als Dialogpartner auftreten. Die sind in einem Gespräch. Und wir wollen uns dort auch einmal einklinken und einmal hören, wie er dieses Gespräch sich denkt. Zunächst spricht dort Gott. Er sagt: Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Sehr finster. Und ich kann es nicht ändern, meine Kinder. Ich kann es nicht ändern. Finster, finster. Tod, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dich glauben sie, dich lieben sie. Dich fürchten sie, du bist unumstößlich. Dich kann keiner leugnen, keiner lästern. Ja, du hast es gut. Du bist der neue Gott. An dir kommt keiner vorbei. Du bist der neue Gott, Tod. Aber du bist fett geworden. Dich habe ich doch ganz anders in Erinnerung. Viel magerer, dürrer, knochiger. Du bist aber rund und fett und gut gelaunt. Der alte Tod sah immer so verhungert aus. Und nun antwortet darauf der Tod. Und er sagt: Naja, ich habe in diesem Jahrhundert ein bisschen Fett angesetzt. Das Geschäft ging gut. Ein Krieg gibt dem anderen die Hand. Wie die Fliegen kleben die Toten an den Wänden dieses Jahrhunderts. Wie die Fliegen liegen sie steif und vertrocknet auf der Fensterbank der Zeit. Wir sehen eine völlig andere Version vom Tod. Der Tod ist bei Wolfgang Borchert der neue Gott. Eine völlig andere Aussage. Simone de Beauvoir, eine französische Schriftstellerin, befasst sich auch mit Leben und Tod. Und sie kommt aus der Sicht der Philosophie des Existenzialismus zu folgendem Ergebnis: Welchen Wert hat das Leben, wenn es doch radikal vernichtet, ja vernichtst wird. Weshalb ist es dann da gewesen? Sinnlos ist letztlich alles. Die Schönheit des Lebens, die Taten der Menschen, alles. Das Leben, so formuliert Camus, ist absurd. Und wenn der Mensch sich nach Transzendenz sehnt, nach einem Mehr, einem darüber hinaus, dann ist das eben letzte und größte Selbsttäuschung. Absoluter Herr in einer Welt ohne Transzendenz ist und bleibt das Nichts. So meint sie. Leben ist ohne Bedeutung, der Tod ist ohne Bedeutung. Was soll's? Kurt Jürgens, ein bekannter Schauspieler der 50er bis 70er Jahre, wenige Tage vor seinem Tod sagte er: Arbeit ist mein Leben, deshalb mache ich um jeden Preis weiter. Und dann schreibt er, dass er doch Furcht hat vor dem Tod. Manchmal denke ich schon, dass ich vielleicht ein anderes Leben hätte leben sollen. Dann befällt mich die Angst zu sterben und ich zweifle, ob es richtig war, nicht an Gott zu glauben. Eine Einsicht, die dann kommt. Der Schweizer Psychologe C.G. Jung schreibt Folgendes zu der Thematik des Todes. Es gibt Menschen, die kein Bedürfnis nach Unsterblichkeit haben und für die es grässlich ist zu denken, sie müssten 10.000 Jahre auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Nun, das kann ich mir auch nicht so vorstellen, würde ich ihm recht geben. Ich hätte auch keine Lust, 10.000 Jahre auf einer Wolke zu sitzen und dort Harfe zu spielen. So unmusikalisch wie ich bin, da wäre das für mich eine Strafe. Also das kann es auch nicht sein. Die Medizin beschäftigt sich auch mit der Frage des Todes, aber sie fragt nicht, was wird danach sein, sondern die Medizin fragt, welches ist der augenblickliche Punkt auf der Zeitachse, wo der Tod einsetzt? Und da gibt es verschiedene Definitionen, die man gefunden hat, Richtlinien, die man erstellt hat. Die einen sagen, wenn der Herzstillstand eintritt, und andere sagen, wenn der Gehirntod einsetzt, dann ist auch der Mensch tot. Die Medizin fragt als Wissenschaft nicht, was danach ist. Es gibt einen anderen Bereich, der sich auch mit der Frage des Todes beschäftigt. Das ist die Thanatologie, die Sterbeforschung. Und es sind viele Bücher geschrieben worden zu diesem Thema. Da sind Bücher bekannt geworden von Dr. Elisabeth Kübler-Ross, von Raymond Moody, von Robert A. Monroe und so weiter. Und dort wird gesagt, es sind Menschen gestorben und dann sind sie zurückgekommen und sie haben ein Licht gesehen. Es war hell und dann sind sie zurückgekommen. Und dann lehren sie, man muss sich vor dem Tod nicht fürchten, denn wir gehen in ein Licht. Diese Aussagen sind auch für Christen verlockend gewesen, als diese Bücher kolportiert wurden. Warum? Weil man sagt, hier kommt jemand aus wissenschaftlicher Sicht und zeigt uns, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Aber wir müssen bedenken, hier in diesen Aussagen steht, es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir gelebt haben. Was wir geglaubt, gedacht, getan haben, ist völlig belanglos. Für alle ist Licht da. So ist die Aussage von diesen Leuten. Der Tod, wird von Frau Kübler-Ross gesagt, ist der Schlüssel zur Evolution. Na, da werde ich natürlich wach, wenn ich sowas höre. Die Evolution ist eine Vorstellung, das habe ich gestern schon gesagt, die wissenschaftlich nicht tragbar ist. Es ist eine Modellvorstellung, die auf Basissätzen beruht, die frei an den Anfang gesetzt sind. Es sind philosophische Anfangseinstellungen und dann gründet man darauf ein Gedankengebäude. Ist nicht Thema des heutigen Abends, aber so viel, wenn ich von Evolution höre, dann ist das für mich eine Philosophie, die versucht dann, alle möglichen wissenschaftlichen Dinge zu nehmen, um sie innerhalb dieser Philosophie zu deuten. Das ist keine Naturwissenschaft. Mit Hilfe der Naturwissenschaft, da wird sie missbraucht, kann nicht gesagt werden, woher das Leben kommt. Die Naturwissenschaft kann darauf keine Antwort geben, weil diese Frage außerhalb ihrer Grenzen liegt. Wir haben schon eine ganze Reihe von Aussagen gehört zur Frage des Todes. Auch die Evolution beschäftigt sich mit dieser Frage. So sagt der Mikrobiologe Reinhard W. Kaplan, er hat ein Buch geschrieben, Die Entstehung des Lebens, was also auch darüber hinausgeht über Naturwissenschaft. Und er sagt, bei den Organismen mit Sexualprozessen hat der programmierte Tod noch eine weitere Funktion. Die begrenzte Lebensdauer und damit auch begrenzte Sexualaktivität hemmt den Genaustausch zwischen den Generationen, also zwischen altmodischen Vorfahren und progressiven Nachkommen. Rückkreuzungen zwischen Nachkommen und Vorfahren liefern ja Rekombinationen, die noch zum Teil die alten, ungünstigeren Merkmale besitzen, was für die Population bzw. Art einen Selektionsnachteil bedeuten kann. Altern und Tod verhindern solche Rückkreuzungen und fördern dadurch den evolutiven Fortschritt. Das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unsere Art überhaupt erschaffen konnte. Und hier haben wir eine ganz andere Version bezüglich des Todes. Hier wird der Tod zum Schöpfer des Lebens erklärt. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Wir haben eine ganze Reihe von Aussagen gehört. Viele Facetten, wenn Menschen nachgedacht haben über die Frage des Todes. Viele Beispiele. Immanuel Geibel, der bekannte Dichter, der ja auch das Lied geschrieben hat, der Mai ist gekommen, müssen wir noch ein bisschen warten, ist noch nicht so weit, sonst könnten wir das auch mal singen. Er hat gesagt, ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Diese Bilanz ist richtig. Die Frage des Lebens und die Frage des Todes bleibt ein Rätsel. Wenn wir aus der Sicht der Philosophie, der Dichter oder wo, aus welcher Sicht auch immer über diese Frage nachdenken. Warum? Diese Frage ist von so großer Wichtigkeit, dass sie nur einer beantworten kann, der kompetent ist in dieser Frage. Wir müssen uns überlegen, wer ist kompetent, um uns diese Frage wirklich zu beantworten. Wenn wir eine verbindliche Antwort haben wollen, was nach dem Tode sein wird, wer kann uns denn diese Antwort geben? Ich würde mindestens fordern, dass derjenige, der mir eine Antwort gibt, selbst durch den Tod durchgegangen ist, aber wirklich durch, echt tot, und dass er zurückgekommen ist. Das wäre eine Forderung. Wer dort nicht gewesen ist, der kann auch keine Auskunft geben. Der kann nur philosophieren. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht für mein Leben und für meine Existenz. Ich würde weiterhin fordern, er müsste Macht haben über den Tod. Dass er dem Tod nicht unterlegen ist, sondern dem Tod Paroli bieten kann. Das wäre eine wichtige Forderung. Wer das kann, wer Herr ist über den Tod und selbst durch den Tod hindurchgegangen ist, der ist kompetent, uns etwas zu sagen. Und wenn der noch uns die Wahrheit sagt, dann haben wir alles zusammen. Und jetzt kommt die wunderbare Botschaft. Diesen einen gibt es. Es gibt einen, der ist wirklich kompetent, um uns diese Frage zu beantworten. Und dieser eine, das ist Jesus. Der Jesus ist selbst durch den Tod hindurchgegangen. Er wurde gekreuzigt, er starb am Kreuz. Man hat eine Lanze reingestochen in die Seite und das Blut abfließen lassen. Der war wirklich tot. Er war wirklich jenseits der Todesmauer. Hundertprozentig. Und dann ist er am dritten Tage auferstanden von den Toten, weil er Macht hat über den Tod. Und als er unter uns lebte, damals in Israel, hat er hier und da gezeigt, wie er auch der Herr über den Tod ist. Da war er hingekommen nach Bethanien und sein Freund, der Lazarus, war krank. Aber er hat es nicht so eilig gehabt mit seiner Reise, er kam zu spät. Der war inzwischen gestorben. Nun wussten die Leute, dass er Macht hat über Krankheit. Er kann heilen. Und nun sagen die Leute, wärst du doch bloß ein paar Tage eher gekommen. Der Lazarus war schwer krank, aber du hättest ihn gewiss heilen können. Ja, jetzt ist es zu spät. Vorbei. Keine Chance. Und dann gibt dieser Jesus zwei Befehle. Man hatte den schon begraben. Der lag schon im Grab, der Lazarus. Es war heiße Zeit. Der stank schon. Nicht wahr? Die Moleküle haben sich zersetzt. Das ging alles schon auseinander. Die DNS-Moleküle, die Proteine, die haben sich zersetzt. Und das ist der Gestank, der Leichengeruch. Und dann auf einmal, dann sagt er, nehmt den Stein weg, wälzt den vorbei. Da haben die schon gewarnt, bloß nicht, dann stinkt es noch mehr. Leichengeruch wollen wir nicht, nicht? Wir wollen Begräbnis jetzt machen, aber nicht Leichengeruch haben. Und dann tun die das aber auf den Befehl und dann gibt er einen zweiten Befehl und sagt, Lazarus, komm heraus. Und in dem Augenblick kommt er raus. Sofort. Das müssen wir uns einmal vorstellen, was das bedeutet, gedanklich, was das naturwissenschaftlich bedeutet. Für die Moleküle, die waren ja da, die den Lazarus aufgebaut haben, diese vielen Moleküle. Wir haben ja 50.000 verschiedene Proteine in unserem Körper. Und die haben sich zersetzt. Das ging alles in Auflösung. Und die schwirrten schon durch die Luft und waren vom Winde schon weggetragen. Und jetzt kommt einer her, der hat Vollmacht über alle Moleküle und sagt, ihr Moleküle, so müssen wir uns das vorstellen, ihr marschiert alle sofort wieder an euren Platz zurück, wo ihr gewesen seid. Zu dem Lazarus. Und baut die 50.000 verschiedenen Proteine auf und all die Stoffe, was da ist. Und alles kommt wieder hinein, auch das Leben hinein. Augenblicklich und sofort. Das tut er. Die Moleküle gehorchen diesem Jesus. Und dieser Lazarus kommt lebendig heraus. Da ist einer, der hat wirklich Vollmacht über den Tod. Der weiß, was Tod ist. Der redet nicht nur vom Tod, der macht keine Gedichte über den Tod. Der Jesus hat nicht ein einziges Gedicht über den Tod geschrieben, aber er hat den Tod besiegt. Er ist durch den Tod hindurchgegangen und er hat dem Tod Paroli geboten. Jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Jetzt wird es lebendig, jetzt freue ich mich. Hier ist einer, der kann mir jetzt die Antwort geben. Wir brauchen nicht 1000 Jahre Weltgeschichte zu durchforschen, ob uns irgendeiner noch einen Gedanken da erzählt, der auch wieder nicht stimmt. So werden wir der Lüge ausgeliefert. Wir brauchen die Wahrheit. Ich will in meinem Leben die Wahrheit wissen. Ich will wissen, wenn ich an die Schwelle des Todes komme, will ich wissen, wohin ich gehe. Unabhängig davon, ob ich mumifiziert werde oder was da passiert, ist mir alles ganz egal. Ich will wissen, wenn ich diese Erde verlasse, wo ich bin. Hundertprozentig will ich das wissen, nicht nur so halb. Und dieser Jesus gibt mir die Antwort. Er hat selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Hat er nicht nur gesagt, er hat das gezeigt mit seinem Leben. In seinem Leben hat es nicht eine einzige Lüge gegeben. In seinem Leben gab es nur Wahrheit. Was er gesagt hat, hat er sofort auch getan. Das galt. Und dieser eine hat Vollmacht über alle Dinge. Und darum wollen wir jetzt auf ihn hören, weil er uns die verbindliche Antwort geben kann. Nur er, kein anderer. Nur er gibt uns die Antwort. In einer Kirche in Südtirol hat man auf einem Steinsims 4 Totenköpfe hingelegt, so Schädel, 4 Schädel. Ich halte das mal hier so hoch als Bild und da drüber steht ein Schild. Und da steht drauf, wer war der Tor, wer Weiser, wer Bettler, wer der Kaiser. Na, jetzt sind wir dran. Wer wohl? Von dem Kaiser, von seinem Schmuck, von seinen Diamanten, von all dem ist nichts mehr zu sehen. Von seiner Macht ist nichts mehr zu erkennen. Sein Thronsessel ist hier nicht mehr zu erkennen. Ein anderer sitzt auf seinem Thron, der jetzt die Macht hat. Vom Kaiser ist nichts mehr geblieben, nur noch der Schädel. Aber auch von dem Bettler, der mit knurrigem Magen, mit Hunger, mit Durst, mit Lumpen durch diese Welt ging, er ist jetzt plötzlich dem Kaiser gleich. Er hatte keinerlei Ehre. Niemand grüßte ihn dort. Beim Kaiser salutierten die alle. Ganze Armeen standen vor ihm. Hier ist alles gleich geworden. Man kann es nicht mehr unterscheiden, wer der Kaiser ist, wer der Bettler, wer der Weise, der Philosoph oder Dichter oder was wir immer wollen. Sie sind dem Tode, im Tode sind sie gleich. Und wir sind geneigt, vielleicht ein Schild anzufertigen, das hängen wir oben drüber und schreiben drüber, der Tod macht sie alle gleich. Wer unterschreibt dieses Schild mit? Mach ein Tod. Der Tod macht sie alle gleich. Sehen wir doch jetzt hier, oder? Ja, ruhig, mutig, Hand hoch. Wer meint? Naja, wir müssen weiter nachdenken. Ist ja gar nicht schlimm, wenn wir erstmal so das denken. In der Mathematik nennen wir das die erste Iteration, der erste Schritt. Wir haben den Eindruck hier an diesem Bild, der Tod macht sie alle gleich. Aber wir müssen jetzt tiefer nachschauen. Schon im Sterben der Menschen zeigen sich große Unterschiede. Der Tod macht sie doch nicht alle gleich. Paulus zum Beispiel schreibt in Philipper 1, Vers 23 und 21, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Während der russischen Revolution wurden einige Leute verfolgt, die von sich bekannten, wir gehören zum Herrn Jesus. Da hat man ihnen vorgelegt, wenn ihr widerruft, seid ihr frei. Wenn ihr nicht widerruft, dann werdet ihr jetzt ertränkt. Einer von denen sagte, was macht's? Wir gehen zu Gott, ob zu Lande oder zu Wasser. Wir sind gewiss, wohin wir gehen. Klare Aussage. Die wussten, wohin sie gehen. Oder ich habe in einer Zeitungsanzeige gesehen, unter vielen Todesanzeigen, fiel mir auf, eine Zeitungsanzeige, und da stand drüber, unter den vielen Todesanzeigen, wie die alle so schön schwarz umrandet sind, da steht drüber Lebensanzeige. Na, was ist denn das? Unter den Todesanzeigen eine Lebensanzeige. Und was steht da drauf? Ganz oben in der Ecke steht, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Dann steht das Wort Lebensanzeige fett gedruckt. Und darunter steht, unser Herr und Heiland Jesus Christus holte in den Mittagsstunden des 1. Dezember meinen Freund und Bruder Willi Tupat, genannt der fröhliche Willi, Flohmarktmissionar und von Mann zu Mann Evangelist, durch einen plötzlichen Tod zu sich in seine Herrlichkeit. Sein in letzter Zeit wiederholt und wenige Stunden zuvor geäußerter Wunsch, ich habe Sehnsucht abzuscheiden und vereint zu sein mit Christus, ist damit Wirklichkeit geworden. Na, hier wusste einer genau, wohin er geht. Er weiß, wenn er durch den Tod geht, dann ist er vereint mit Jesus Christus. Aber so sterben nicht alle Menschen. Der Leibarzt von Napoleon hat festgehalten, der Kaiser stirbt einsam und verlassen. Sein Todeskampf ist furchtbar. Talleyrand, einer der reichsten Männer Frankreichs, starb mit den Worten, ich leide die Qual der Verlorenen. Und der britische Staatsmann Winston Churchill, der sehr viel Macht gehabt hat, er sagt am Ende seines Lebens, welch ein Narr bin ich gewesen. Ist das nicht eine schreckliche Bilanz? Man hatte sehr viel Macht in seinem Leben gehabt, konnte viele Dinge entscheiden, hat Geld gehabt, so viel er nur wollte. Alles hat er gehabt in seinem Leben. Am Ende stellt er fest, welch ein Narr bin ich gewesen. Alles daneben, daneben gelebt, falsches Konzept gehabt. Kein Programm für die Ewigkeit. Welch eine Tragik. Also schon im Sterben gibt es große Unterschiede. Wenn wir die Antwort haben wollen, was nach dem Tode ist, müssen wir auf Jesus hören. Er gibt uns die Antwort. Er selbst und die er dazu beauftragt hat, die Apostel, die es uns niedergeschrieben haben in der Bibel. Und dort lesen wir, dass der Tod einen Unterschied bringt, wie wir uns größer überhaupt nicht mehr vorstellen können. Schon in dieser Welt gibt es große Unterschiede. Mr. Rockefeller hat seine Milliarden und Bill Gates ist wohl der reichste Mann, der eine Milliarde nach der nächsten anhäuft, unvorstellbar reich. Und dann gibt es andere auf dieser Welt, Kinder, die nicht satt zu essen haben, die im Kindesalter sterben, weil sie nicht genug in ihren Magen kriegen. Riesige Unterschiede in dieser Welt, in derselben Welt, Zeitgenossen, das erleben wir. Gewaltig, was für große Unterschiede. Oder der eine ist kerngesund, hochtrainiert, geht zur Olympiade und verdient und holt dort eine Goldmedaille nach der anderen. Und der andere liegt im Bett, todkrank mit Krebs, dem Tode nahe. Was für ein Unterschied! Große Unterschiede gibt es in dieser Welt. Und die Bibel sagt, was danach kommt, nach unserem Sterben, das ist der größte Unterschied, der überhaupt vorstellbar ist. Es gibt keinen größeren Unterschied. Der Unterschied nach dem Tod ist so weit, dass er gefasst werden muss mit diesen Begriffen Himmel und Hölle. Das ist der Unterschied im Sterben. Im Sterben gibt es nur diese beiden Wege, Himmel und Hölle. Oder die Bibel nennt das ewiges Leben und ewige Verlorenheit, ewige Finsternis oder ewiges Nähe bei Gott zu haben. Die Bibel nennt das Rettung oder sie nennt das Verlorensein. Endgültiges, absolutes Nein Gottes. In der Verlorenheit, in der Verdammnis, wo es kein Licht mehr gibt, wo es nichts Angenehmes mehr gibt, wo die absolute Hoffnungslosigkeit ist, weil keine Sicht auf Änderung ist. Alles ist bleibend. Genauso auch im Himmel. Auch dort ist alles bleibend. Die Herrlichkeit bei Gott ist bleibend, unaufhörlich, eine Ewigkeit. Die Herrlichkeit ist auch mit Worten nicht zu schildern. Ewige Freude. Die Liebe Gottes, die alles durchdringt im Himmel. Da liebt jeder jeden. Wie viele Menschen könnten wir aufzählen, jetzt so ganz schnell mal, die uns wirklich lieb haben? Viele werden nicht über eine Hand hinauskommen. Und manch einer auch heute Abend würde sagen, ich habe nicht einen, der mich wirklich lieb hat. Ich bin einsam. Das gibt es. Im Himmel liebt jeder jeden. Die Liebe ist das Kennzeichen des Himmels. Der Himmel ist ein Kennzeichen der Gegenwart Gottes. Dort wird der Herr Jesus sein. Und der Jesus wird das Licht sein. Dort werden wir keine Sonne mehr gebrauchen, die vielleicht verfinstert, weil die Wolken davor scheinen. Jesus selbst wird die ewige Sonne sein. Die Bibel sagt, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Das wird im Himmel sein. Und das Gegenstück im Himmel, in der Hölle, ist die absolute Finsternis, die absolute Hoffnungslosigkeit, das endlos brennende, aber nicht verzehrende Feuer, Qualen bis ans Ende. Ein Ende, das es nicht gibt. Wir sehen also, nach dem Tode ein riesiger Unterschied, der nicht gemessen werden kann an den Unterschieden, die wir in dieser Welt vorfinden. Viel, viel gewaltiger, viel, viel größer. Diese beiden Wege markiert uns die Bibel. So wird es sein nach dem Tode. Wir wollen uns diese beiden Wege ansehen. Der Tod ist also auf keinen Fall der Gleichmacher. Auf keinen Fall. Wir können so formulieren, der Tod ist der große Unterscheider. Er macht den größten Unterschied, den wir uns überhaupt nur vorstellen können. Und darum würde ich bei diesen toten Köpfen rüberhängen ein Schild, der Tod ist der größte, der den größten Unterschied macht. Dann wird es so richtig offenbar, wie groß ein Unterschied sein kann. Im Tode erst, nicht in diesem Leben. Riesig groß ist der Unterschied. Die Bibel will uns das deutlich machen. Der Jesus und alle die, die er beauftragt hat, uns das Wort Gottes weiterzugeben. Und da finden wir viele Begriffe. Es kommt darauf an, dass wir ganz genau verstehen, was damit gemeint ist. Darum will ich das in verschiedenen Worten wiedergeben, was die Bibel uns beschreibt, wie es danach sein wird. Paulus sagt, es ist Geruch zum Leben oder Geruch zum Tode, was danach sein wird. Er hatte vor Menschen gesprochen und dann beschreibt er die Situation. In 2. Korinther 2, Vers 15 bis 16 schreibt er, denn wir sind Gott ein guter Geruch Christi unter denen, die gerettet werden. und unter denen, die verloren gehen, diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Merken wir diese Steigerung, die hier drin steckt. Der Geruch des Todes zum Tode. Das ist eine Steigerung, wenn man das überhaupt noch steigern kann. Uns fehlen die Worte in der Sprache, das auszudrücken. Und beim Leben genauso. Das Leben, das hier gegeben wird, ist ein Geruch des Lebens zum Leben. Auch das ist gesteigert gegen dem, was wir von Leben verstehen. Und damit bringt er zum Ausdruck, diese Evangeliumsbotschaft, die verkündigt wird, die ist wie eine Wolke. Und das gilt auch heute Abend. Die Botschaft Gottes geht wie über eine Wolke über uns hinweg. Wenn wir das akzeptieren, dieses Evangelium, wenn wir unser Herz dafür öffnen, dann wird uns diese Wolke zum ewigen Leben. Dann dringen wir durch zum ewigen Leben, heute, im Hier und Jetzt. Wenn wir das akzeptieren, wenn wir das annehmen, das Evangelium hat rettende Kraft, lebendige Kraft und gibt uns ewiges Leben. Wir haben die Freiheit, auch Nein zu sagen, aber wir sollten wissen, was mit dem Nein verbunden ist. Es wird uns Geruch des Todes zum Tode. Es ist wie eine Giftwolke. Dieselbe Botschaft ist wie eine Giftwolke, die uns den ewigen Tod bringt. Beides bewirkt dieses Evangelium. Leben in Ewigkeit in der Nähe Gottes und Verlust oder Verlust des Lebens in der Verlorenheit. Beides, dieselbe Botschaft. Aber es hängt ab, wie wir sehen, wie wir es hören. Der Jesus sagte, Matthäus 25, Vers 34, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Er sagt zu einer Gruppe von Menschen, kommt her, ihr seid die Gesegneten. Ihr werdet das Himmelreich ererben. Das ist euer. Und er sagt gleichzeitig im selben Atemzug einer anderen Gruppe von Menschen und sagt, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Geht von mir, ich will euch nie mehr sehen, in alle Ewigkeit nicht. Alles sind Menschen. Der einen Gruppe dies, der anderen das. Merken wir schon, wie groß der Unterschied wird. Für die einen ist das eine Vereinigung mit Gott und für die anderen ist das die absolute Abtrennung von Gott. Nie wieder werden diese Menschen Segnungen Gottes erleben, dass sie Licht haben, dass sie Sonne haben, dass sie zu essen haben. Alles, was wir in dieser Welt haben, wird es dort nicht mehr geben, an diesem Ort. Entweder ist es Erlösung oder Verdammnis, sagt die Bibel. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er freut sich schon darauf, auf diesen Tag der Erlösung. Und in Markus 16, Vers 16 lesen wir, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Wir haben genau das Gegenstück zu dem. Oder für die Kaufleute unter uns, auch da ist die Bibel parat mit dem richtigen Vokabular. Paulus sagt in Philipper 1, Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist Bilanzierung. Nicht? In der Bilanz, die Bilanz ist positiv, Gewinn. Dieses Leben war Gewinn. Und einem anderen wird gesagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Welch ein Unterschied, merken wir das? Der Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 40, dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen. Zwei sind dort, einer ist angenommen und der andere wird verworfen werden. Die haben zusammengearbeitet, auf dem Feld. Können wir übertragen. Zwei arbeiten vielleicht zusammen im Büro, zwei sind zusammen in der Schule, zwei sind Nachbarn nebeneinander in einem Wohnhaus. Überall sind wir in dieser Welt eng zusammen gewesen. Und hier im Gericht Gottes, da ist der eine angenommen und der andere ist verworfen. So groß wird der Unterschied. Von dem Alten Testament, im Propheten Daniel lesen wir, und viele werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, und viele werden aufwachen, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Wir sehen, in der Bibel werden uns viele Begriffe genannt, um ein und dieselbe Sache zum Ausdruck zu bringen. Es ist ein Anliegen Gottes, dass wir das hundertprozentig verstanden haben. Dass hier kein Zweifel besteht, dass wir wirklich wissen, was nach dem Tode ist. Die Bibel sagt es unvorstellbar klar und deutlich, wie es nach dem Tode ist. Jetzt taucht natürlich sofort eine Frage auf. Wie kommt das eigentlich, dass eine Menschengruppe verworfen wird und die andere wird angenommen. Was ist denn der Grund? Hat Gott so einen großen Würfel und dann würfelt er das aus und dann mal sehen, wie der fällt. Dann entscheidet sich das. Nein, der Würfel liegt nicht bei Gott, sondern er liegt bei uns. Wir haben diesen Würfel. Ja, nicht wir haben einen Würfel, sondern wir haben auch etwas, was mit W anfängt. Wir haben einen Willen. Und Gott fragt uns nach unserem Willen, wohin wir wollen. Du kannst aufbrechen, wohin du willst, zum Himmel oder zur Hölle. So weit reicht unser Entscheidungsradius. Das hat Gott uns gegeben, dass wir das selbst entscheiden sollen. Niemand wird einmal in der Hölle sitzen und er wird dann sagen, oh, schade, dass ich hier hingekommen bin, wie kommt es eigentlich? Hätte ich doch was anders gewusst. Nein, man wird bei vollem Bewusstsein wissen, man hat die rettende Botschaft des Evangeliums gehört und ich habe Nein gesagt, ich wollte nicht. Und das, meine ich, kommt noch hinzu bei aller Qual, die dort sein wird, dass man denkt, ich habe das ja gehört, ich wusste, was Rettung bedeutet. Ich habe ausgeschlagen, ich habe Nein gesagt, bei klarem Verstand, bei klarem Willen habe ich Nein gesagt. Jetzt sitze ich hier. Eine Ewigkeit wird dieser Gedanke dann vor einem stehen, wenn wir sagen, hättest du doch an jenem Abend, wo ich so deutlich gerufen worden bin, ein Ja gefunden. Mir war doch gar nicht verlangt, nur zu ihm zu kommen, der Rettung gibt. Und dann wäre ich durch gewesen. Dann wäre ich im Himmel gewesen. Sehen wir auch, wie eng das beieinander liegt. Unglaublich eng. Kann ich in mathematischen Ausdrücken gar nicht beschreiben, wie eng das zusammenliegt. Himmel und Hölle sind unvorstellbar eng zusammenliegend. Wir müssen es richtig entscheiden. Aber eines ist noch wichtig, das sollten wir wissen. Was ist eigentlich der Wille Gottes? Was will eigentlich Gott? Wohin will er uns haben? Und Gott sagt schon im Alten Testament, Hesekiel 33, Vers 11, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Das will Gott. Gott will dir Leben schenken, ewiges Leben, dass du umkehrst von dem alten Weg und dass du das Leben gewinnst. Das ist der Wille Gottes. In der Bergpredigt sagt Jesus auch zu diesem Thema etwas. Und es gibt kein Thema, das der Jesus intensiver, ernster ausgedrückt, auch anschaulicher zum Ausdruck gebracht hat, als diese Frage, was sein wird nach dem Tode. Er hat gesagt in Matthäus 5, Vers 29 bis 30, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Merken wir den Ernst, mit dem der Jesus hier spricht. Der Jesus ist wirklich der Herr der Barmherzigkeit. Keiner hat die Menschen so geliebt wie er. Keiner hat so viel Liebe für die Menschen aufgebracht wie er. Er hatte immer Zeit für die Menschen. Er hat sie alle geheilt, die zu ihm kamen. Aus Barmherzigkeit. Und wenn sie hungrig waren, hat er sie versorgt. Durch seine Macht, durch seine Vollmacht konnte er schaffen. Hat er gezeigt, dass er der Schöpfer ist. Er hat immer geholfen, immer getan. Aber wenn er auf dieses Thema kommt, dann wird er unvorstellbar ernst und ruft und uns ermahnt und sagt, du mein lieber Mensch, wenn du diese daran denkst, setze alles daran, dass du nicht an diesen Ort der Verlorenheit kommst. Das ist sein Anliegen. Und wenn es irgendetwas ist, vielleicht deine Hand, die dich immer zum Diebstahl verlenkt oder was auch immer sein mag, es ist besser, du würdest die Hand abhauen, dass du nie wieder stehlen kannst. Aber nicht, dass du in die Hölle geworfen wirst. Mit dieser Formulierung ist ja ausgedrückt der Ernst der Sache. Das ist ja eine bildhafte Sprache, die uns das zum Ausdruck bringen will. Und so können wir sagen, der Jesus ist ein einziges Warnsignal der Hölle, vor der Hölle, dass wir nicht in diese Hölle kommen. Das ist die Warnlampe Gottes. Wenn du den Namen Jesu liest, dann identifiziere das damit, es ist die Warnlampe Gottes, dass du nicht an den Ort der Verlorenheit kommst. Das ist sein Wille. Darum hat Gott diesen Jesus in diese Welt geschickt, damit wir nicht an diesen Ort kommen. Er hat alles daran getan. Er selbst hat am Kreuz jede Sünde getragen, die uns in die Hölle bringt, damit er uns Freiheit geben kann, dass wir den Durchgang finden zum Himmel. Wie unglaublich schwer war das gewesen, dass er das alles getragen hat. Niemand von uns kann eine einzige Sünde bezahlen, das ist unmöglich. Aber er hat die Sünde für eine ganze Welt getragen. Das können wir uns doch gar nicht vorstellen. Wir können doch nicht mal ausrechnen, wie viele Sünden wir selbst in unserem Leben zusammengetragen haben. Und er hat nicht nur meine und deine Sünde getragen, sondern die eines jeden Menschen. Unvorstellbar für mich, was er getan hat. Was für eine Liebe muss dieser Jesus auf sich gebracht haben? Welch eine Liebe muss er zu uns haben, dass er das alles getragen hat und dich nun rufen kann und sagen, nun komm doch, nimm das doch wahr. Ich will nicht, dass du dorthin kommst. Ich will dich retten. Ich will dich heute retten. Das ist das, was Jesus tut und was er uns heute zusagt. Als ich neulich durch das Siegerland fuhr, da gibt es, das ist ja die teuerste Autobahn, die wir in Deutschland haben. Und da gibt es eine große Siegerlandbrücke. Und als ich darüber fuhr, über ein großes Tal ist diese Brücke gespannt. Und da wurde mir das zum Gleichnis. Ich habe mir vorgestellt, ich fahre nachts über diese Brücke und stelle mir vor, diese Brücke war eingebrochen. Kann ja passieren. Irgendwie eingestürzt. Und ich komme nur mit rasender Fahrt auf der Autobahn dorthin und sehe die eingestürzte Brücke. Was würde ich tun? Na, sofort bremsen, aussteigen, aber ich würde alle Warnlampen einstellen und würde selbst mich mitten auf der Autobahn hinstellen und würde sagen, stopp, hier geht's in den Abgrund runter. Vorsicht! Nun können wir uns vorstellen, wie würden sich die Autofahrer verhalten? Einer würde sagen, Blödkopf, ne? Ich habe es eilig, ich muss ganz schnell dahin, ich muss ganz schnell nach Frankfurt, habe einen Termin, Geschäftstermin, muss dahin. Dann fährt er. Wohin fährt er? In den Abgrund. Und andere werden klug sein und werden sagen, ja, der warnt, das ist zu Recht, bleiben stehen und finden Rettung. Seht, und so, das ist ein Bild für Jesus. Er ist die Warnlampe Gottes, dass wir nicht an den Ort dieser Verlorenheit kommen. Ich hatte neulich mit jemandem ein Gespräch und dann sagte er mir, er beschäftigt sich sehr mit der Frage des Todes. Euch sei das interessant. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Und dann sagt er, ja wissen Sie, das kann man ja nicht wissen. Aber ich habe mir schon überlegt, was ich auf meinem Grabstein einmal raufschreiben will. Ich sage, was schreiben Sie rauf? Er sagt, ich lasse rauf einmeißeln, jetzt weiß ich die Wahrheit. Ich sage, das stimmt, das werden Sie wissen dann. Nur es ist zu spät. Sie müssen es heute wissen. Das ist der Punkt. Wir müssen heute wissen, wohin wir gehen. Wenn wir es heute nicht wissen, dann sind wir dann jenseits der Todeslinie an der verkehrten Stelle. Das ist das Problem. Wir müssen heute die Gewissheit haben, wo wir sind. Ein anderer sagte mir, ich werde in meinem Leben dreimal zur Kirche gefahren. Ich sage, wie das? Naja, sagt er, einmal als Kind zur Taufe. Dann das zweite Mal bei der Hochzeit und das dritte Mal bei der Beerdigung. Dem kann man dazu fügen, es kommt noch eine vierte Fahrt dazu, nämlich die zur Hölle. Ganz hundertprozentig, das ist sicher. Wer so mit Gott umgeht, der wird auch das erleben, was er in seinem Leben gelebt hat. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wir müssen umkehren von dem alten Weg. Das hat der Jesus gesagt. Das ist nicht meine Erfindung. Das hat der Jesus so gesagt. Er ruft uns auf, dass wir umkehren von unserem Weg. Das kann auch ein super frommer Weg sein. Wir können uns vollgestopft haben mit kirchlicher Tradition und haben nie den Herrn Jesus in unserem Herzen erlebt. Dann sitzen wir noch im Todeszug. Seit dem Sündenfall sitzen wir alle in einem Zug. Gestern habe ich gesprochen von einem Schiff. Heute machen wir das anders. Heute sitzen wir mal in einem Zug. Wir müssen immer wieder neue Bilder kennenlernen, um das zu verstehen. Die Bibel legt großen Wert darauf, dass wir das verstehen. Im Sündenfall kam der Mensch in den geistlichen Tod. Es kam die Trennung von Gott. Damit sitzen wir im Todeszug. Der Zug fährt durch die Weltgeschichte. Irgendwann einmal steigen wir in diesen Zug ein, nämlich durch unsere natürliche Geburt. Durch unsere natürliche Geburt sitzen wir im Zug des Todes. Der Zug fährt weiter ein Leben lang und er fährt durch den leiblichen Tod, die zweite Form des Todes. Und dieser Zug endet, dort wird ausgestiegen, im ewigen Tod, das ist die Hölle. Das ist der Zug des Todes. Dieser Zug fährt unaufhaltsam weiter. Von Natur aus, wegen unserer Sünde, wegen des Sündenfalles, sitzen wir im Todeszug. Jetzt hat aber Gott gesagt, ich will dir das Leben geben. Was muss man tun? Na, aussteigen, nicht? Aussteigen, raus aus dem Zug. Aber so schnell wie möglich. Denn dieser Zug ist gefährlich. Dieser Zug fährt direkt Endstation Hölle. Wir müssen aussteigen, unbedingt. Wer aussteigt, da steht ein anderer Zug bereit. Und das ist der Zug des Lebens. Der steht, der wartet. Es sind viele Plätze dort frei. Wir können einsteigen, der Zug fährt weiter. Wohin fährt er? Er fährt in Richtung Himmel. Er fährt zur Ewigkeit. Es gibt eine kurze Haltestation nur, das ist dort an der Schwelle des leiblichen Todes. Aber die Bibel sagt uns, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Es kommt das Leben, es kommt das ewige Leben und wir fahren durch zum ewigen Leben. Es kommt darauf an, dass wir in diesem Zug sitzen, in dem Lebenszug. Wir müssen also aussteigen aus dem Zug des Todes. In Römer 5, Vers 14 lesen wir, gleichwohl herrschte der Tod von Adam an. Das ist eine andere Übersetzung, wie ich es gesagt habe. Gleichwohl sitzen wir alle im Zug des Todes. So drückt es die Bibel aus. Und an der Endstation heißt es denn in Hebräer 9, Vers 27, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dieses Gericht wird uns wegen der Sünde verurteilen, weil Gott keine einzige Sünde in den Himmel hineinlässt. Das ist die Wirklichkeitsbeschreibung, wie die Bibel das so sagt. Sie sagt es sehr nüchtern, sehr klar, sehr eindeutig. Und der Jesus hat das mit bewegenden Worten gesagt, wenn es darum geht. Darum gibt es nur eins, steige heute um in den Zug des Lebens. Und das Großartige ist, dieser Lebenszug steht heute hier in dieser Stadthalle bereit. Der steht hier. Heute kannst du einsteigen in den Zug des Lebens, aus dem anderen raus und dort rein. Da kam ein junger Mann einmal und dann fragte ich ihn, ich sage, wo bist du? Er sagt, ich stehe auf dem Bahnhof. Ich sage, gut, prima. Ich sage, du hast ein Wichtiges gemacht. Du hast den Todeszug verlassen. Und dann sagte er, ja, jetzt will ich einsteigen in den Lebenszug. Wie geht das? Dann habe ich ihm das erklärt. Das haben wir in einem Gebet festgemacht und dann saß der im Lebenszug. Jetzt fährt der weiter. Jetzt fährt der weiter unentwegt im Lebenszug. Der kommt zum Himmel an. Weil er an einem Abend ausgestiegen ist, er ist eingestiegen in den Zug des Lebens. Noch etwas wichtig, wenn wir im Lebenszug sitzen, wie ist das eigentlich? Ist das so ein Zug, der jetzt weiterfährt wie so ein Feriendampfer? Jetzt mache ich mal wieder ein Bild zum Dampfer hin. Wie so ein Feriendampfer, der jetzt zu den Malediven fährt, das wird es am Strand breit machen und ein Leben lang uns sonnen und dann nur noch warten, bis wir sterben, um dann im Himmel zu sein. Das ist ein Irrtum. Der Jesus hat gesagt, ich rufe dich mit einem heiligen Ruf. Ich rufe dich, weil ich dich brauche. In dieser Welt gibt es noch so vieles zu erledigen. Es sind noch so viele Menschen, die im Todeszug sitzen. Die gehen kaputt, die gehen verloren. Und der Jesus will nicht, dass die dort weiter sitzen. Er will, dass wir uns einsetzen, dass auch andere rauskommen. Das bedeutet Arbeit. Das bedeutet viel Arbeit. Ich habe das gesehen, wie an diesem Ort gearbeitet worden ist. Da wurden Plakate geklebt, da wurden Einladungszettel verteilt, da wurden Zelte in der Stadt aufgestellt. Da ist gearbeitet worden. Das ist etwas, was man im Lebenszug tut. Und der Jesus hat gesagt, in Lukas 19, Vers 13, handelt damit, bis ich wiederkomme. Handle mit deinem Leben, das jetzt neu ist, das dem Herrn Jesus gehört. Handle, bis er wiederkommt. Du hast eine große Freiheit, was du tust. Du kannst alles machen. Wir haben doch denken, wir können doch denken, wir können uns etwas ganz Tolles ausdenken. Eine ganz besondere Idee, wie wir dem Herrn Jesus dienen, damit wir andere aus dem Todeszug rauslocken. Ich habe eine wunderbare Geschichte gehört von einer afrikanischen Frau, die war blind, die war Analphabetin, die konnte also weder lesen noch schreiben und war blind und war zudem 70 Jahre alt. Wir würden doch sagen, na ja, meine Güte, was kann diese Frau noch tun? Gar nichts, fast gar nichts. Wir sind doch alle besser dran. Wir sind jünger, größtenteils hier. Können sehen, können lesen und schreiben. Wir haben noch viele Möglichkeiten. Und die waren auch außerdem sehr arm. Aber sie hatte eine Idee, sie hat gesagt, dem Herrn Jesus will ich dienen. Ich sitze jetzt im Lebenszug. Ich will andere aus dem Todeszug rausholen. Wie mache ich das? Da kaufte sie sich eine Bibel. In diesem afrikanischen Land wurde Französisch gesprochen. Sie kaufte sich also eine französische Bibel, ging zum nächsten Missionar und sagte: Missionar, schreibe mir doch mal diese Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, mal ganz dick rot an. Da der staunte, denkt, die kann doch gar nicht lesen. Was will die jetzt mit diesem angemalten Text? Doch, doch. Naja, der Missionar tat das. Sie nahm die Bibel und ging zur nächsten Schule, setzte sich dort vor die Schule hin und sagte, rief die Kinder, fragte, wer von euch kann Französisch? Naja, wir können, haben alles gelernt, wir können Französisch. Wer liest mir das mal vor, was hier rot angestrichen ist? Und dann lasen die auf Französisch dieses Wort aus Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kinder, habt ihr das verstanden? Nee, sagten die. Was heißt denn das? Dann hat sie das erklärt. Kinder, wisst ihr, wie sitzt, ich übersetze das jetzt mit den Worten, was ich heute gesagt habe, ihr sitzt im Todeszug. Der Todeszug fährt unaufhaltsam weiter. Aber hier ist Gott, der liebt euch. Er hat seinen Sohn hingegeben für uns Menschen. Wenn wir zu ihm kommen und an den Herrn Jesus glauben, dann haben wir ewiges Leben. Versteht ihr das? Ja, sagt sie, es war doch gar nicht schwer. Muss uns nur erklärt werden. Jetzt wissen wir das. Wisst ihr, durch diesen Dienst dieser 70-jährigen blinden Analphabetin sind 24 der Kinder, als sie nachher erwachsen waren, zu Predigern des Evangeliums geworden. Jetzt können wir mal ein bisschen rechnen. Wie viele Menschen haben diese Leute wiederum aus dem Todeszug herausgerissen? Das wird eine Bilanz im Himmel sein. Wenn wir die einmal sehen, was durch diesen treuen Dienst dieser Frau geschehen ist, wie viele an der Hochzeitstafel bei Gott sitzen werden, die einmal sagen werden, gut, dass diese Frau sich auf den Weg gemacht hat mit dieser Bibel und den Kindern das gesagt hat. Viele, diese sind hauptamtlich in den Dienst des Evangeliums gegangen. Aber die anderen haben das auch begriffen. Und die werden von Mann zu Mann Knopflochmission gemacht haben und auch Menschen für Jesus gewonnen haben. Das hat sie ihnen nämlich wichtig gemacht. Da freue ich mich schon drauf. Ich möchte das mal sehen. Das interessiert mich. Wie viele Menschen sind durch den Dienst dieser Frau zum Glauben gekommen? Wie viele hat sie aus dem Todeszug herausgerissen? Wunderbar. Das ist das, was Jesus will. Zwei Dinge. Der Jesus ruft uns raus aus dem Todeszug, dass wir selbst ewiges Leben haben. Und im Lebenszug, da sagt er, jetzt handelt damit, was ihr könnt. Ihr habt alle Ideen, könnt alles einsetzen, alles, was ihr wollt. Und ihr werdet am Ende in der Ewigkeit alles wiederfinden. Jede Seele, für die ihr gebetet habt, für die ihr geworben habt, die werdet ihr im Himmel wiedersehen. Ja, ein Schluck kalten Wassers, was ihr einem gegeben habt, nur deswegen, weil er mein Jünger war, es wird euch im Himmel gelohnt sein. Es ist nichts vergessen. Es lohnt sich, einzusteigen in den Lebenszug und für diesen Jesus zu arbeiten. Angestellter bei ihm zu sein. Da gibt es keine Arbeitslosigkeit. 100%ige Vollbeschäftigung. Wunderbar. Nicht? Wir reden viel von Arbeitslosen heute. Haben wir nicht. Haben wir im Reiche Gottes überhaupt nicht. Es werden Mitarbeiter gesucht, weil noch so viele Menschen nicht errettet sind. Es sind noch so viele im Todeszug, die gilt es zu retten. Und der Jesus ruft dich, wenn du noch nicht im Lebenszug sitzt, komm und lass dich heute erretten. Steige um. Der Zug steht bereit. Da war ein Mann, der kam nach einem Vortrag zu mir, 70 Jahre alt, und er sagte, wissen Sie, ich war viele Jahre im Kirchenvorstand gewesen, aber ich muss Ihnen bekennen, sagt er, ich habe noch nie in meinem Leben zu Jesus gebetet. Ich sagte, wissen Sie, in welchem Zug Sie sitzen? Das war ihm klar. Und dann kam der zu Jesus, da hat er gebetet, hat gesagt, Herr Jesus, ich habe noch nie zu dir gebetet, aber ich habe erkannt, du bist der Retter. Dich brauche ich für das ewige Leben. Dann stieg der ein in den Lebenszug. Man kann auch Kirchenvorsteher sein und im Todeszug sitzen. Man kann auch Bischof sein, man kann Theologieprofessor sein und fährt mit dem Todeszug. Gibt's alles. Man kann sogar in einer Gemeinde irgendwo sein und es nie hundertprozentig erfasst zu haben und sitzt auch noch im Todeszug. Wir rufen darum jeden, der die absolute Gewissheit nicht hat, dass er im Lebenszug sitzt, dass er heute kommt, weil es sehr wichtig ist. Das ist die zentrale Frage unseres Lebens. Wir müssen die Frage klären, was nach dem Tode ist. Das müssen wir ganz genau wissen. Wer hundertprozentig sagen kann, also 100,00% sagen kann, ich bin ganz gewiss im Lebenszug. Wenn ich sterbe, bin ich im Himmel. Herzlichen Glückwunsch. prima. Wenn du das nicht weißt, wenn du sagst, nur 99,9%, dann mach es fix und fertig, dass du auf 100% kommst. Da darf keine Unsicherheit sein. Das ist wichtig. Wenn du unsicher bist, dann komme heute in die Nachversammlung. Das ist der Grund, warum wir eine Nachversammlung machen. In der Nachversammlung steht, bildlich gesprochen, der Lebenszug zum Einsteigen bereit. Wir wollen dem Herrn Jesus danken, dass er uns diesen Lebenszug heute Abend hier in die Stadthalle gestellt hat. So richtig bildlich wollen wir uns das vorstellen. Wir können einsteigen. Wir wollen beten. Lieber Jesus, wir wollen dir danken, dass du selbst das Leben bist. Du selbst bist der Zug des Lebens. Danke dafür. Danke, Jesus, dass du uns gesagt hast, was nach dem Tode ist. Wir Menschen kommen nie dahinter. Wir kriegen das niemals raus. Wir brauchen dich. Danke, dass du uns gut informiert hast, dass wir es jetzt wissen. Herr Jesus, ich preise deinen Namen, der du uns die Wahrheit gebracht hast. Herr, und du rufst uns und du lädst uns ein, dass wir jetzt kommen, dass wir den Todeszug verlassen, dass wir jetzt einsteigen in den Zug des Lebens. O Herr, hilf einem jeden, der das verstanden hat, der weiß, wo er sitzt. Hilf bitte, Herr. Hilf, dass wir heute, wenn wir heute nach Hause gehen, als Errettete nach Hause gehen, als solche, die die Gewissheit haben, im Zug des Lebens zu sitzen. Amen.